Verwirrt schaut Georg Brandt diese wunderschöne Frau mit den kupferroten Haaren an. Kupferrot, Kupfergraben, Georgenstraße, Georg Brandt. Der rote Drache und der Drachentöter, fährt T-Rex ein Gedanke durch den Kopf. Aber das alles muss doch ein Zufall sein, kann doch nicht wahr sein, oder doch? Schließlich hakt sich die Rothaarige bei Georg ein und führt den völlig verstörten jungen Mann zur nahen Straße unter den Linden und weiter nach Westen Richtung untergehender Sonne, Richtung Abendrot. Die beiden sind auf halber Strecke zum Adlon, als T-Rex sein Schweigen bricht.
Wer denkt sich solche Spiele bloß aus, verdammt?
Manchmal ich, manchmal Ian, manchmal ganz andere Leute. Bald vielleicht du.
Warum sollte ich?
Weil es deine Bestimmung ist. Weil du vielleicht irgendwann auch unsterblich werden willst. Weil du Spaß daran gewinnst. Weil du die Möglichkeiten dazu hast. Du musst sie nur noch entdecken.
Niemals.
Doch, du wirst. Und weißt du warum? Weil du nicht anders kannst. Aber bis dahin hast du noch ein Stück Weg vor dir. So, jetzt pass auf. Die Atlantikbrücke wurde 1952 von Erik M. Warburg, Marion Gräfin Dönhoff, der Herausgeberin der Zeitung Die Zeit, und Helmut Schmidt, dem Ex-Bundeskanzler, gegründet. Von Anfang an hat sich der Verein um die Nachwuchsförderung gekümmert. Heute sagt man Youngster-Programm dazu. 1952 war der Allzweckmann aus Ludwigshafen so ein Youngster. Ein ambitionierter Karrieremann mit Perspektive. Wie viele Menschen kennst du, die nach der Uni direkt einen Posten in der Industrie bekommen, von dem sie zum Aufbau ihrer politischen Karriere faktisch freigestellt werden?
Keinen.
Eben. Was hält uns davon ab, hier an eine Kreation zu denken? Dass der Mann aufgebaut und protegiert und an die richtige Stelle gesetzt wurde. Bei den Amerikanern kümmern sich die Skulls and Bones um solche Karrieren. 4 Generationen Bush wurden so aufgebaut und im politischen System platziert. Der Industrielle Arend Oetker, im Augenblick Vorsitzender der Atlantikbrücke, sagte 2002 zu den Zielen des Vereins: Die USA wird von 200 Familien regiert und zu denen wollen wir gute Kontakte haben. Deutlicher kann man es nicht sagen.
Und diese 200 Familien, das sind die 200 Familien der Skulls and Bones?
Gibt es irgendeinen Anlass, etwas anderes zu vermuten? Wer hat Helmut Schmidt als Bundeskanzler beerbt?
Ach, das war inszeniert?
Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht, weil du gerade erst geboren warst. Man reagierte damals seltsam verblüfft, als der neue Bundeskanzler die Politik des alten Kanzlers in weiten Teilen deckungsgleich fortsetzte. Der NATO-Doppelbeschluss ist solch ein Thema. Er betraf die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Territorium. Auch der letzte politische Wechsel, denn auch der amtierende Bundeskanzler ist Mitglied der Atlantikbrücke, zeigt eine seltsame Kontinuität. Man beachte die Unternehmenssteuerreformen der augenblicklichen SPD-Regierung. Null Steuern auf Spekulationsgewinne von Unternehmen nach dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, also zum Beispiel Aktienpaketen. Solche dreisten, unternehmerfreundlichen Steuergeschenke hat sich noch nie ein anderes Land geleistet. Und das von einer linken Regierung. Böse Zungen behaupten, das sei der Preis gewesen, den Schröder für seine Kanzlerschaft an seine illustren Vereinskameraden in der Atlantikbrücke zu zahlen hatte. Dafür wurden alle Medien, die in diesem Verein vertreten sind, für Schröders Wahlkampf gleichgeschaltet. Und er gewann.
Weißt du, es macht mir Angst, wenn die Welt wirklich so funktioniert.
Wie sollte sie denn sonst funktionieren? Vor der Atlantikbrücke gab es den Deutschen Herrenclub und davor den Deutschen Club. Da hat die Geschichte ganz genauso funktioniert. So sieht wahre Aristokratie aus.
Aristokratie? Heißt es nicht Herrschaft der Besten? Das hier ist doch eher Oligarchie, Herrschaft weniger. Weniger Egoisten oder Plutokratie, Herrschaft der Reichen.
Das ist wahrscheinlich eine Sache der Perspektive. Was denkst du?
Dass du mir hier gerade den Boden unter den Füßen wegziehst. Titanic, Kennedy, New Economy, selbst die Krebsmacher oder diese Handysache. Das war alles irgendwie emotional beherrschbar. Aber das, was du da jetzt ausbreitest, ist so erschreckend nah. Das ist ja auch irgendwie meine Geschichte. Ich dachte, ich lebe in einer sicheren Demokratie, in einem guten Land, einer guten Welt. Und jetzt zeigst du mir, welches grässliche Zerrbild davon sich unter dieser piekfeinen Oberfläche befindet. Das ist schon erschreckend.
Warst du mal im Disneyland Paris? Da gibt es das Phantom Manor, eine Geisterbahn. Sieht von außen aus wie das Herrenhaus von Bates Motel aus Psycho. Drinnen beginnt die Fahrt in einem Aufzug, genauer in einem Wohnzimmer, das sich als Fahrstuhl in den Abgrund entpuppt. Du beginnst im biederen Ambiente eines edlen Herrenhauses, aber dann geht es scheinbar abwärts. Und aus den edlen Seidentapeten des Zimmers wird die verfaulte Unterwelt eines alten Friedhofs. Könnte den Stoff für einen schönen Gruselschocker liefern. Ja. Die Realität ist manchmal wie solch eine Geisterbahn.
Ich kenne Phantom Manor. Du hast recht. Ich fahre gerade in dieser Geisterbahn, sehe den Abgrund. Wie geht der Spuk weiter?
Was ist dir am intensivsten haften geblieben von der Regierungszeit des Mannes aus Ludwigshafen?
Um ehrlich zu sein, seine Weigerung, diese ominösen Spender zu nehmen. Das war ja ein echter Rechtsbruch und das vom einst mächtigsten Mann des Staates.
Seine Begründung war sein Wort als Ehrenmann. Schau in die Archive. Er hat viel Beifall von anderen Biedermännern und Brandstiftern dafür erhalten. Warum, denkst du, ist er diesen Weg gegangen? Seine strikte Weigerung, die geheimen Spender zu nennen. Welche Strategie steckt dahinter?
Wenn es Fassade ist, dann will er ablenken. Man zündet eine Bombe, um vom wahren Tatort abzulenken. Ist es das?
Ganz genau. Alles beschäftigt sich mit diesem vermeintlich kleinen Rechtsbruch, um das große Ganze geflissentlich zu übersehen.
Leuna.
Was sind 1-2 Millionchen, wenn insgesamt bis zu 80 Millionen Mark Schmier- und Bestechungsgelder geflossen sein sollen? Das zumindest sagen die französischen Ermittler. Zugegeben, beweisen lässt sich das bis heute nicht. Aber eine Seltsamkeit eines Landes bleibt, dass nie jemand rechtzeitig ernsthaft nach diesen Beweisen gesucht hat.
Und wer waren nun die Spender?
Lies ein Werk über diesen Mann, das den Untertitel »Die Macht und das Geld« trägt. Es bleiben eigentlich nur der Industrielle Friedrich Karl Flick und der Medienunternehmer Leo Kirch übrig. Denn die sind die einzigen, mit denen der Ex-Kanzler auf so vertrautem Fuße stand, dass sie ihm Bargeld für wen auch immer in die Hand drücken konnten. Ich persönlich tippe auf Flick, dessen Karriere auffällig parallel zu der eures Ex-Kanzlers verläuft. In den Karrierejahren des Ludwigshafeners hat er den ehemaligen Stahlkonzern seines Vaters Friedrich Flick in ein Chemie- und Fahrzeugbaukonglomerat umgebaut. Chemie! Wieder eine seltsame Zufälligkeit. Und die Flick-Parteispenden waren es, die die beiden ersten großen Parteispendenskandale dieser Republik ausgelöst haben.
Ja, lass mich raten. Flick und Kirch sind ebenfalls Mitglieder der Atlantikbrücke. Stimmt's?